Ja, wir haben ihm gesungen, dass wir mutig vor Gottes Thron kommen. Und ich glaube, einige sind heute jetzt im Gottesdienst echt auch mutig vor Gottes Thron gekommen. Gerade auch, wer auch die Offenheit hat, irgendwie ja von dem, was ihn gerade bewegt und was auch noch nicht so für ihn abgeschlossen ist, anderen zu erzählen. Und ich glaube, es ist ein gutes Vorbild, andere daran teilzuhaben und andere miterleben zu lassen, wie man im Glauben eben auch durch schwere Zeiten geht. Und ja, von daher auch einfach danke für diese Offenheit. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, auch in einer Gemeinde. Ja, das vorab etwas ungeplant erstmal. Ja, es geht um Vorbilder. Und ja, der Mensch, der hat ein Bedürfnis nach Orientierung. Er ist ein soziales Wesen und er muss lernen, sich in so ganz komplexen Systemen zu bewegen. Und was ist das? Ja, zum Beispiel Familie oder Gemeinde. Ist nämlich gar nicht so einfach häufig. Wenn so ein Mensch klein ist, dann muss er ja versorgt werden und beschützt und er muss lernen, sich auch so zu verhalten. Und Kinder haben oft Vorschusslorbeeren, die sind schon niedlich, da springen wir ja schon gleich so drauf an. Aber wenn er älter wird, dann und heranwächst, dann möchte er auch anerkannt werden. Und später braucht er selber die Erfahrung, damit er eben mit seiner Familie, mit seiner Gemeinde durch Krisen kommt und selber mitträgt. Er muss dann selber Jüngere versorgen und schützen vielleicht. Bei Vögeln, da ist das übrigens viel einfacher. Ne? Da ist das angeboren. Die Küken schlüpfen aus dem Ei. Und, also nicht alle, aber die Entenküken rennen ins Wasser und können schwimmen. Da haben wir uns vielleicht schwerer getan mit, das zu lernen. Und die wissen auch gleich, was man fressen kann. Also wenn so ein Hühnerküken da aus dem Ei schlüpft, das futtert gleich und weiß Bescheid. Ne? Das weiß auch gleich, wie es auf dem Hühnerhof funktioniert und braucht da nicht irgendwie jahrelang das erst noch lernen. Und bei Gefahr rennt man zur Mutter und kriegt da Schutz, aber auch das muss nicht trainiert werden und dieses ständige, komm her, pass auf an der Straße, das entfällt ganz. Ist ja eigentlich ein Traum für Eltern, ne? Allerdings das Erste, was so ein Küken sieht, das muss dann auch die Mama sein, auch wenn es eigentlich nur die Gummistiefel von Konrad Lorenz sind und eigentlich keine Ähnlichkeit mit dem Küken selber haben. Das ist so eine Erbkoordination. Oder man sagt eben auch, das ist dann auf diese Gummistiefel oder eben auf die Mama. Das ist so eine Prägung. Das ist alles keine Entscheidung, sondern das ist so angeboren. Und so ein Huhn kann da auch nicht entscheiden über Gut und Böse. Das braucht es nicht lernen. Das ist einfach alles so drin und das geht dann seinen Gang. Und das ist doch bei Menschen erheblich anders, hat Gott sich so gedacht. Denn wir sind zu Gottes Bild nach seinem Bild geschaffen. Und dazu gehört eben auch, ja, dass wir nach Bildern suchen und dass wir sie brauchen nach Vorbildern. Und danach suchen wir einfach eigentlich auch lebenslang. Anders können wir uns auch nicht entwickeln. Mädchen und Jungen, sagt man, wenn die so 2 Jahre alt sind, dann fangen die auch schon an, ihre Vorbilder auszuwählen. Dann wissen sie nämlich, welches Geschlecht sie haben und orientieren sich an entsprechenden Vorbildern stärker. Ich habe allerdings immer noch den Verdacht, dass auch da manches schon angeboren ist, denn mein Sohn war definitiv noch viel jünger, als er anfing, jeden Stock mitzunehmen, der irgendwie am Boden lag. Und das habe ich bei den Mädchen nie beobachtet. Aber vielleicht irre ich mich, aber da hatte ich das Gefühl, na, so manches liegt doch auch schon von Anfang an in uns drin. Und wir sind auch keine ganz unbeschriebenen Blätter, wenn wir auf die Welt kommen. Es gibt Vorbilder, die begleiten uns ein Leben lang. Wir haben vorhin auch gehört, wenn man so fragt und so plötzlich sagen muss, wer ist mein Vorbild? Das ist nicht so einfach. Da fallen einem erstmal so die Vorbilder ein, die einen begleitet haben, wie die Eltern. Oder auch die Großeltern. Das sind Vorbilder für lange Lebensphasen, im Idealfall. Dann gibt es auch Lehrer, das ist nicht immer nur Vorbild, aber vielleicht doch für manche Situationen. Also ich habe nicht nur schlechte Erinnerungen an Lehrer, ich hatte auch Lehrer, die mir für bestimmte Dinge echt Vorbild gewesen sind. Und dann gibt es eben manchmal auch Vorbilder für so einen Moment, wo wir uns was abgucken, ein bisschen wie im Film hin. Oder vielleicht, wenn ihr euch doch nächste Woche nochmal an diese Predigt erinnert, dann ist es vielleicht nochmal so ein Schlaglicht, was einen die nächsten Tage vielleicht nochmal begleitet, wo man nochmal an was denkt. Von unseren Vorbildern, da wünschen wir uns Anleitung fürs Leben. Gerade von denen, die uns lange begleiten. Die kopieren wir auch ein bisschen, so unbemerkt auch. Und das, was sie tun, wird auch ein bisschen Teil von unserem Ich, von unserem Selbstbild. Denn wir gucken nicht nur auf andere, wir haben ja auch so ein Bild von uns selber. Es gibt auch negative Vorbilder. Manchmal sagt man ja auch, also das war jedenfalls was, das habe ich erlebt, das möchte ich nie so machen. Und das schreckt uns so ab und ist tatsächlich auch mal ein negatives Vorbild. Aber um von einem Vorbild wirklich was mitzunehmen, müssen wir erstmal eine emotionale Beziehung zu ihm haben. Ich glaube, hier hängt so ein Spruch noch von, von Albert Einstein. Es gibt keine andere vernünftige Erziehung als Vorbild sein. Und wenn es nicht anders geht, dann ein abschreckendes. Das klingt erstmal nicht so nett. Was er aber auch damit sagen wollte, ist, wenn man eben mit jemandem lebt, also wenn man wirklich mit jemandem verbunden ist, dann ist man vielleicht auch mal das negative Beispiel. Aber einfach nur dadurch, dass wir was Schlechtes sehen in der Welt, werden wir nicht besser. Also ich weiß, mein Vater, der hat zu mir gesagt, schau her, seit 20 Jahren rauche ich und ich komme nicht davon los, lass es bleiben, fang es gar nicht erst an. Und ich habe das gesehen, dass er ein paar Mal versucht hat aufzuhören und es hat mich tatsächlich irgendwie dann ermutigt, also mal abgesehen davon, dass es auch nicht richtig schmeckte, ich habe es probiert, aber es war nicht so prickelnd, es war nicht so meins. Aber es hat mich tatsächlich irgendwo, es war tatsächlich ein negatives Vorbild, aber von einem Mann, der eben auch in vielen Vorbild für mich war, in vielen guten Dingen und zu dem ich eine ganz enge Beziehung hatte. Hätte das wer anders gesagt, hätte mich das ehrlich gesagt überhaupt nicht interessiert, glaube ich. Ja, wir sind wählerisch mit den Vorbildern. Die müssen schon eine gewisse Ähnlichkeit zu uns haben, sonst sind es vielleicht mehr Idole. So weit entfernt, irgendwelche Übermenschen, Superman, ja? Siegfried oder so. Das ist nicht so echt, das ist nicht für unser reales Leben. Wenn dann so ein Vorbild allerdings Fehler macht, dann kann uns das hart treffen. Dann stellt das auch uns und unser Verhalten vielleicht mit in Frage. Und unsere Ansichten. Wenn ein Vorbild kleine Fehler macht, dann glaube ich aber, ist das eher, dass es authentischer wirkt, dass es nicht so perfekt ist und nicht so weit weg. Im Idealfall haben wir auch mehr als nur ein Vorbild. Wir haben eben schon gehört, ne? Also allein in der Familie hat man mehrere. Und als Christen haben wir ja auch noch Vorbilder in der Bibel. Im Alten Testament, da gab es gute Vorbilder. In Jesaja steht, blickt hin auf Abraham, euren Vater. Also diese Geschichten, die wir da immer wieder auch mal hören, die sollen uns ermutigen und da sehen wir Vorbilder. Selbst im Neuen Testament, also 2000 Jahre später, wird das wiederholt. Blickt hin auf Abraham, euren Vater aller Gläubigen, wird da auch dazugesetzt, um nochmal zu zeigen, hey, das bleibt auch als Vorbild für euch, auch so viele Jahre später. Mose, Josef, Gideon, Esther, Daniel, David, tolle Vorbilder. In manchen Dingen, mit Fehlern, mit manchmal nicht gerade ungravierenden Fehlern und trotzdem Vorbilder. Auch im Neuen Testament, in dem wir ja vor allen Dingen auch leben, gibt es gute Vorbilder. Wie Paulus und Petrus. Allerdings sagen die und betonen es, dass sie nur Nachahmer Jesu sind. Das heißt, vor allen Dingen ist Jesus das prägende Vorbild und der Maßstab. Und Jesus sagt, kommt her zu mir und lernet von mir. Und so versteht Paulus das zum Beispiel auch. Er sagt dann im Korintherbrief, seid meine Nachahmer, wie ich auch in Christi Nachahmer bin. Er baut so ein bisschen eine Kette auf, aber natürlich soll jeder auch direkt auf Jesus gucken. Aber er ist eben rumgereist und wir Menschen brauchen eben auch lebende Vorbilder. Das motiviert uns einfach auch. Und das im täglichen Leben zu sehen, wie jemand mit etwas umgeht, ist einfach für uns ganz wichtig. Das Nachahmen, das ist das Prinzip der Bibel. In Europa hat sich unsere Erziehung ein bisschen verändert und zum großen Teil ist mehr so eine sprachliche Anleitung daraus geworden an Kinder. Und viele haben das Gefühl, dass es mit mäßigem Erfolg passiert und ich hatte auch manchmal das Gefühl, ein Papagei zu sein, der irgendwie immer wieder dasselbe sagt. Ich fand es interessant, mal zu lesen, dass in China zum Beispiel Erziehung viel mehr noch vom Vorbild lebt, vom Vorbildsein lebt der Eltern. Da gibt es auch einen Spruch, nicht nur zu Eltern. Ein vortrefflicher, ein vorbildlicher Freund ist besser als ein gestrenger Lehrer. Das ist ein chinesisches Sprichwort und ich fand das nochmal echt schön. Ja, ich habe eine Bibelstelle gefunden. Wir haben ja heute einen Generationengottesdienst. Wir sind schon in einer ganz schönen Altersspanne hier vertreten, auch wenn die Kinder jetzt gerade oben sind. Ja, und hier gibt es eine Geschichte, das war auch fast schon ein Generationengottesdienst. Da kommt Paulus zusammen mit 7 weiteren Männern auf seinen Reisen nach Troas in Kleinasien. Und er bleibt dort eine Woche, um die Gemeinde zu unterweisen. Leider gibt es nun keinen Brief an die Trojaner, das finde ich total schade. Da hätte ich gerne mehr mal davon gehört, aber leider. Aber aus anderen Briefen von Paulus, da wissen wir, dass Paulus immer versucht hat, wirklich Vorbild zu sein, nicht nur in der Gemeindeversammlung, sondern grundsätzlich. Er wollte niemanden auf der Tasche liegen, wenn er eine Gemeinde besucht hat und hat versucht zu arbeiten. Es war ihm wichtig, dort nicht Streit auszulösen, obwohl er ja schon manchmal schwierige Themen da auch angesprochen hat und kein Blatt vor den Mund genommen hat. Und er hat auch versucht, immer geduldig zu sein, was vielleicht auch nicht gerade seine größte Stärke war. Aber es war ihm wirklich wichtig. Und indem er das vorgelebt hat und immer wieder auf Jesus verwies, sind viele neue Gemeinden entstanden, gerade auch in Kleinasien. Ja, und so war es eben auch bei den Trojanern. Also er wollte diese Woche jetzt so richtig gut nutzen und hat viel gepredigt. Und am letzten Abend vor seiner Abreise sollte auch noch gemeinsam das Abendmahl gefeiert werden. Das haben wir übrigens heute verschoben, wollte ich nur sagen. Das wurde uns jetzt heute ein bisschen viel, aber wir reisen ja auch nicht morgen ab. Ja, also es gab diese Versammlung und der Raum, der war wohl nicht sehr groß. Viele Öllampen brannten. Unsere Lampen erzeugen übrigens hier auch immer ganz schön Licht. Und also Wärme, nicht nur Licht eben. Und Paulus hatte noch viele wichtige Themen. Der Raum war proppenvoll. Ne, so ein Gastprediger, der so viel erlebt hat, das zieht Menschen an. Der war ja auch schon Vorbild für viele. Und ja, wenn man jetzt sich vorstellt, der ganze Raum voll, also heute haben wir ja noch ein bisschen Platz, ne, aber wenn dann alles so voll ist, so manchmal Weihnachten haben wir es auch voll, dann kommen die jungen Leute immer auf tolle Ideen, wo man noch sitzen kann. Dominik, hättest du eine Idee, wo du dich noch hinsetzt, wenn eigentlich schon alle Stühle für die Erwachsenen, für die Älteren belegt sind? Fensterbank, hättest du auch noch eine Idee? Also, ja. Willi, du? Ach so, enger, dann wird es noch wärmer. Ich glaube, das war da auch gerade nicht so das Ding. Da war es schon so warm und stickig. Und ich könnte mir vorstellen, also wenn hier junge Leute dann noch ganz viele wären, der Raum ist voll, dann würden die Ersten noch vor Jürgen da auf der Technikbank sitzen irgendwie oder hier in der Garderobe irgendwo sich noch oben drauf hocken, stellen oder so. Und die Enge kommt noch, genau. Und die sind dann findig, ne? Und ja, und da gab es eben auch einen jungen Mann, der hieß Eutychus. Und der hat sich jedenfalls einen prima Sitzplatz im Fenster, in der Fensterbank dann ergattert. Die Fenster waren natürlich da nicht so wie bei uns, das waren mehr Löcher. Und ja, und dann hat er da gesessen und es war schon Abend, es wurde dunkel und Paulus hat gepredigt und gepredigt. Und es war toll, dass Eutychus da war, aber irgendwann, es war schon Mitternacht übrigens inzwischen, also Hut ab, ne? Da gab es ein Problem. Der Eutychus, der schläft nämlich ein in dieser stickigen Luft und verliert das Gleichgewicht und fällt aus dem dritten Stock runter vor das Haus auf die Straße. Die Menschen der Gemeinde, die eilen natürlich sofort zu ihm, wollen ihn auch aufheben und stellen fest, er ist tot. Paulus kommt ebenfalls runtergerannt. Und er scheint den Jungen auch zu kennen und zu schätzen oder ihn schon, also ihm irgendwie auch nahe zu sein. Denn er wirft sich geradezu auf ihn und ja, sonst hätte er vielleicht ein bisschen distanziert nur die Hand aufgelegt. Nee, er wirft sich richtig auf ihn. Wie so ein Vater über ein verletztes Kind, wo man richtig in Panik ist. Aber es ist ja irgendwie auch eine Geste des Schutzes vor Blicken, vor, ne, für diesen hilflosen Menschen am Boden. Und ja, ich denke, er ist wirklich im Gebet auch und er reagiert ganz toll. Ja, und als er wieder hochkommt, da sagt er, dass Eutychus lebt. Und er wird gerettet und die Gemeinde steht dort, war mit großer Freude erfüllt. Danach haben noch alle zusammen das Abendmahl gefeiert. Dann gab es wieder Predigt, bis es hell wurde. Genau. Ja. Als es hell wird, muss Paulus dann auch los. Eigentlich wartet auf die Männer, mit denen er ja auch da war. Er ist ja nicht alleine da gewesen. Die wollten mit dem Schiff weiter. Paulus aber steht hier, geht zu Fuß alleine weiter nach Assos und trifft die anderen erst dort wieder. Ich habe gedacht, naja, ich glaube, nach so einem Erlebnis, vielleicht braucht er auch Zeit, das zu verarbeiten. Ich muss über solche Erlebnisse auch nachdenken, brauche Zeit, brauche Zeit auch mit Gott, brauche irgendwie nicht noch 8 Leute um mich herum, die jetzt auch noch ständig auf mich einreden vielleicht. Manchmal würde ich gerne mehr Details wissen. Da denke ich, ach, die Apostelgeschichte hätte ein bisschen länger sein können. Ich hätte auch gerne gewusst, was ist aus diesem Eutychus geworden, aber leider taucht er nicht wieder auf in der Bibel. Tja, was ist das Fazit? Also nicht so lange predigen, dass es todlangweilig wird. Oder, ja, Paulus war in dieser Krisensituation, glaube ich, als Vorbild besonders gefordert. Und in diesen schwierigen Situationen Vorbild zu sein, das ist auch echt schwer. Wir können versuchen, ein Vorbild zu sein, indem wir unsere Ideale leben. Aber ob uns jemand als Vorbild erwählt, das entscheidet der andere. Ich habe mal so beobachtet, dass die älteren Kinder oder jugendliche Teenager sich gerne Vorbilder suchen, die noch nicht so weit von ihnen weg sind. Also zum Beispiel auf unseren Sommerlagern. Da hatten wir ja immer Teenie-Helfer, wenn wir Gruppen gehabt haben. Und diese Teenie-Helfer, die kamen toll an die Kinder ran, emotional einfach auch. Ich bin der Gruppenleiter. Ich schimpfe, ich sage, jetzt wird das gemacht. Geh jetzt endlich duschen, du stinkst. Mach dies, tu das. Also ich lobe auch, aber ich bin nicht immer als die erste Wahl für Kinder als Vorbild. Ich bin denen dann zu anstrengend und zu streng. Aber mit den Teenies, da sind die dann sofort auf Augenhöhe. Und die machen auch manchen Quatsch noch mit. Da bin ich dann gefordert. Und konnten selbst auch noch welchen vormachen, Aber wenn sie über ihren Glauben gesprochen haben oder Zeugnis gegeben haben, dann waren die Kinder ganz bei ihnen und dann haben die das, ja, das hat viel transportiert. Und die Kinder haben sich anvertraut. Wie das dann so ist mit Teenagern, hatte ich dann eben auch mein Erlebnis, das erwischt einen ja nicht immer dann, wenn man denkt, man ist gerade Vorbild, sondern das war dann abends um 23:30 irgendwie in dieser Gemeinschaftswaschkabine da. Da hatte dann eine Teenagerin, die schon älter war, die war bei mehreren Sommerlagern dabei, hat mich angesprochen, hat gesagt, oh, die letzten Jahre war es so gut, es war so einfach mit den Kindern. Und dieses Jahr ist es so schwierig und ich muss so mit denen kämpfen. Und ich habe gesagt, weißt du, du warst vorher aber auch unser Teenager-Helfer und du hast jetzt zum ersten Mal eine Gruppe. Du hast jetzt eine andere Position und du bist in einer anderen Rolle und das verändert sich jetzt und du machst das trotzdem gut. Du machst das nicht schlechter, auch wenn sich das nicht so toll anfühlt dieses Jahr, sondern du übernimmst ganz viel Verantwortung. Und das ist nicht immer nur, dass sich das gut anfühlt. Und das hat ihr sehr geholfen, hat sie mir später gesagt und hat mich gefreut. Ja, und so ist dann das auch manchmal in solchen Strukturen so, dass man als einen Rahmen schafft, den dann die Jüngeren vielleicht auch wieder nutzen können. Dass man einfach nur da ist, um Halt zu geben und nicht um da die Riesenerfolge immer zu sehen und zu feiern, das Gefühl zu haben, ich bin da überall das tolle Vorbild. Und die eifern mir alle nach. Manchmal müssen wir dann eben nur schützen und fördern. Ja, es ist jetzt immer so, wir Älteren sind das Vorbild und die Jüngeren, die lernen von uns. Ich glaube nicht, dass es so gedacht ist. Jüngere, die bringen so viel frischen Wind und sind uns dann auch wieder ein Vorbild. Ich fand das ganz toll, meine Oma, die hat immer junge Leute kennengelernt auch und hatte immer ein offenes Haus für junge Leute. Und irgendwann kam ihre Nichte an und sagte, meine Tochter, die tut sich mit Englisch so schwer und wir geraten immer aneinander. Meine Oma hat gesagt, dann soll sie doch mal zu mir kommen. Und meine Oma hatte Geduld mit Kindern und hat einfach immer gesagt, okay, die Vokabeln nochmal. Und wenn es 10-mal nicht klappt, ach, macht nichts, machen wir nochmal, wo man als Eltern irgendwann echt nicht mehr kann, ne? Und denkt, so, jetzt wäre es aber mal wirklich, ne? Jetzt könntest du es dir mal merken. Guck nicht nur in der Gegend rum. Hat aber diese Zeiten andererseits auch genossen und das hat sie auch jung gehalten und sie hat das sehr geschätzt und das auch zurückgegeben. Und da ist sie mir zum Beispiel ein großes Vorbild, was ich wahrscheinlich nicht so ausfüllen kann, da hatte sie eine besondere Gabe. Ja, junge Leute, von Eutychus lesen wir also nichts mehr im Neuen Testament, aber von jemand anderen. Paulus war ja nicht alleine gekommen, der hatte noch Männer dabei. Da war auch ein ganz junger Mann dabei und das war Timotheus, der Sohn einer jüdischen gläubigen Frau und eines griechischen Vaters aus Lystra. Den hatte Paulus vor einiger Zeit da kennengelernt und er hatte wohl auch schon einen guten Ruf in seiner Gemeinde und war jetzt seit einiger Zeit mit Paulus unterwegs in den Gemeinden. Und der muss das Ganze miterlebt haben. Und ich habe gedacht, boah, was war das für den für eine Situation, da einen Jungen, der kaum vielleicht jünger ist als er, sterben zu sehen und zu erleben, wie der wieder ins Leben geholt wird und wie Paulus damit umgegangen ist. Dieser junge Mann Timotheus, den nennt Paulus auch einen Sohn. Er schreibt an ihm ja zwei Briefe, die es auch tatsächlich in der Bibel ja dann gibt. Und da nennt er ihn Antimotheus, der durch den Glauben ein richtiger Sohn für mich geworden ist. Und da merkt man schon, dass die beiden wirklich eine ganz enge Beziehung hatten und Paulus für ihn Vorbild war. Und in seinen Briefen schreibt er aber auch, Niemand soll dich wegen deiner Jugend verachten, denn die Briefe sind etwas später und Timotheus ist inzwischen schon alleine unterwegs, aber trotzdem offenbar immer noch sehr jung, dass er das so extra schreibt. Du musst aber den Gläubigen in allem, was du sagst und tust, ein Vorbild sein. Ein Vorbild in deiner Liebe, in deinem Glauben, in deiner Reinheit. Widme dich bis zu meinem Kommen ganz dem Vorlesen der Heiligen Schrift, dem Ermutigen der Gläubigen und dem Lehren. Lass die Gabe, die Gott dir aufgrund eines prophetischen Wortes und durch Handauflegung der Ältesten geschenkt hat, nicht ungenutzt. Also, der traut ihm echt eine Menge zu. Und im zweiten Brief schreibt er auch: Ich habe deinen aufrichtigen Glauben vor Augen. Daran sehen wir, dass auch Paulus beeindruckt war von diesem jungen Mann. Dieser Paulus, der so viel erlebt hat, der schon so viele Jahre mit Gott geht, traut dem Timotheus unheimlich viel zu, nämlich für ganze Gemeinden Vorbild zu sein. Und das fand ich schon stark, als ich mir das nochmal überlegt habe. So. Wenn ich hier an unser Lego-Projekt denke, da war ich auf meine jungen Mitarbeiter hier auch richtig stolz. Da habe ich sofort noch vor Augen, wie die Kinder alle auf Michael Brandes rumklettern und der alles sich gefallen lässt. Ich weiß, wie Dominik aufgepasst hat auf die Kinder, dass denen einfach auch nichts passiert und da so viel Verantwortung übernommen hat. Ich weiß, wie sehr Yara sich um Kinder, denen das schwer fiel, hier am Anfang mitzukommen, gerade auch zwei, die jetzt schwerhörig waren, gekümmert hat und mit einer Intensität und einer Ausdauer, die war enorm. Ja, und auch Niklas hat so wunderbar geholfen, hat auch dem Frank Rütten immer wieder Hilfe bei seiner Technik angeboten und gesagt, ich mache, und hat auch da immer wieder geholfen, und da wart ihr echt alle Vorbilder auch, und ich fand das richtig toll. Und wir waren ja nun ein Team von 13 Jahren, gerade noch, bis, glaube ich, über 61, und ja, auch ein generationenübergreifendes Projekt. Und ich habe ganz großen Segen dadurch empfunden. Ja, damit möchte ich auch zum Ende kommen, bevor einer aus dem Fenster fällt oder so oder zu müde wird. Und ich musste tatsächlich auch noch lachen, als ich vor 2 Wochen gepredigt habe, habe ich da ein Lob bekommen für meine Predigt. Und da hat mir jemand gesagt, dass er seit 10 Jahren zum ersten Mal nicht eingeschlafen ist bei einer Predigt. Und ich habe das erst nicht ganz gewechselt gekriegt und habe gedacht, jetzt vielleicht auch ein bisschen komisch. Aber gerade jetzt in dieser Vorbereitung habe ich nochmal gedacht, doch, ich nehme das wirklich auch als Dankeschön an und habe mich tatsächlich auch über dieses Lob gefreut. Es ist ja nicht ganz einfach, und ich mache auch bei der Arbeit Einarbeitungen mit von meist ja jüngeren Kollegen, wo es mir auch immer wichtig ist, das, was sie können, auch zu wertschätzen und ein gutes Verhältnis zu kriegen, weil ich auch nicht in so eine Mutterrolle da reinkommen will, sondern die sind ja meine Kollegen. Und bei einem ist aber leider so, immer wenn ich den ersten Satz sage, fängt er an zu gähnen, und ich weiß noch nicht so genau, was ich dagegen tun kann. Da braucht es irgendwie nochmal Rat und Weisheit. Aber im Großen und Ganzen, ja, danke ich euch jedenfalls auch fürs Zuhören. Danke euch wirklich auch für das Vorbildsein hier in der Gemeinde, wo jeder seins dazu tut. Und ich glaube, dass dieses Authentische, wenn man jemanden ein Stück auch in sein Leben gucken lässt, wirklich das Allerwichtigste ist beim Vorbild. Amen.